Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe, guten Abend. Mindestens bis morgen ist RB Leipzig Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, mindestens bis zur Partie Wolfsburg gegen Mönchengladbach. Die Leipziger gewannen heute souverän mit 3:0 in Düsseldorf, wie Luise Kropf berichtet.
Gegen Fortuna Düsseldorf legte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ein überzeugendes 3:0 hin.
Mit Ausnahme vielleicht der Chancenverwertung in der ersten Halbzeit, wo wir, glaube ich, höher führen müssen, dann ist es ein bisschen entspannteres Spiel. So war schon noch Spannung drin in der Halbzeit, aber in der zweiten, finde ich, haben wir es sehr kontrolliert gemacht.
RB Leipzig mit Hochgeschwindigkeitsfußball. Patrick Schick erzielte nach gerade mal 65 Sekunden das 1:0. Erst in der zweiten Hälfte die Entscheidung. Handelfmeter, Torjäger Timo Werner trifft zum 2:0. Friedhelm Funkel und Fortuna Düsseldorf mussten sich ergeben.
Wir waren unterlegen. Wir haben gegen diese Mannschaft wenig Möglichkeiten gehabt, ins Spiel zurückzukommen. Aber mit dem Elfmeter ist dieses Spiel, glaube ich, entschieden gewesen.
Den 3:0 Schlusspunkt setzte Nordi Mukiele per Kopf. Fortuna Düsseldorf steht nach der Niederlage weiterhin auf dem Relegationsplatz in der Bundesliga. Und RB Leipzig verschafft sich das nötige Selbstvertrauen, um am Dienstag gegen Borussia Dortmund einen Titelkonkurrenten auf Schlagdistanz zu halten.
Nach zwei Niederlagen zuletzt in der Liga ist auch der FC Bayern wieder zurück in der Spur. Nach Rückstand drehten die Münchner das Spiel gegen Bremen und gewannen 6:1. Hans-Peter Pull.
Beide Teams blieben ihrer Statistik treu. Bayern schießt wie in den letzten 8 Partien mindestens 4 Tore gegen Werder und Bremen erzielt auswärts mindestens 1 Tor. Rashica hatte Werder sogar vor den 75.000 Zuschauern in München in Führung gebracht, aber dreimal der überragende Coutinho, zweimal Robert Lewandowski und einmal Thomas Müller sorgten für den klaren 6:1-Sieg der Münchner. Bayern-Trainer Hansi Flick hatte nach dem Spiel besonderes Lob für Filippo Coutinho.
Er hat enorme Qualität und natürlich braucht auch ein Spieler solche Erfolgserlebnisse. Und wir sind alle froh, die ganze Mannschaft ist happy, dass ihm das heute gelungen ist.
Nächsten Samstag soll dann die Entscheidung in Sachen Weiterbeschäftigung des Bayern-Trainers Hansi Flick fallen.
Entscheidend und wichtig ist die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und das macht Spaß.
Bayern spielt nun in Freiburg und am nächsten Samstag daheim gegen den VfL Wolfsburg.
Liegt in der Tabelle aber noch 2 Punkte hinter Borussia Dortmund. Der BVB setzt seinen kleinen Lauf fort und gewinnt 4:0 in Mainz. Florian Winkler.
Dortmund feierte einen hochverdienten Sieg, auch in der Höhe. Mainz war nur in der Anfangsphase aggressiv und offensiv. Danach fand der BVB ins Spiel mit Tempo und guten Kombinationen. Marco Reus, der zuvor schon 2 dicke Möglichkeiten ausließ, traf nach einer guten halben Stunde zur Führung. Die Gäste weiter dominant, zielstrebig in der Offensive und nach der Pause mit dem 2:0 durch Jadon Sancho, der einen Konter vollendete. Die Rheinhessen phasenweise überfordert und nur wenige Minuten später das 3:0 für Dortmund durch Hazard. Den Schlusspunkt setzte dann Nico Schulz mit dem 4:0 für die Borussia. Mainz kassiert die 2. Pleite in Folge, der BVB dagegen feiert den 3. Ligasieg in Serie.
Zum ersten Mal seit dem Trainerwechsel zu Markus Gisdol hat der 1. FC Köln ein Spiel gewonnen und das ausgerechnet im Derby gegen Leverkusen, von dem Christian Schulze berichtet.
Nachholbedarf im Bereich Leidenschaft hatte Trainer Markus Gisdol seiner Kölner Mannschaft vor dem Derby gegen den rheinischen Rivalen Leverkusen bescheinigt. Sein Nachhilfeunterricht scheint gefruchtet zu haben. Mit einer extrem leidenschaftlichen und willensstarken Leistung über 90 Minuten sendete der Aufsteiger ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf und verließ den letzten Tabellenplatz. Mit in die Karten spielten die Kölner dabei 2 Platzverweise. Leverkusens Dragovic sah nach gut einer Stunde gelb-rot, kurz darauf traf Córdoba zur Führung. Für eine Tätigkeit bekam Bailey dann glattrot und Bornau erzielte in der 84. Minute den 2:0 Siegtreffer. Leverkusen zeigte nicht den erfolgreichen und zielstrebigen Fußball der vergangenen Wochen und wurde auf dem Weg in die Champions League-Region je gestoppt.
Leverkusen ist jetzt punktgleich mit Freiburg. Die Freiburger unterlagen heute mit 0:1 in Berlin beim ersten Sieg des neuen Hertha-Trainers Jürgen Klinsmann.
Für die Mannschaft ist es enorm wichtig, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben das gesagt vor dem Spiel, wir brauchen 3 Punkte, egal wie. Ja, und die 3 Punkte haben wir jetzt und dann geht das alles ein bisschen einfacher. Die Köpfe werden leichter, sind, dass du da nach oben kommst, dass du dich aus dem Tabellenkeller Schritt für Schritt dann hocharbeitest.
Im Duell der Aufsteiger Paderborn und Union Berlin gab es dagegen keinen Sieger. Vom 1:1 meldet sich Jan Wochner.
Union Berlin hatte den Sieg in Hälfte 2 auf dem Fuß. Verteidiger Florian Hübner traf aber nur den Pfosten. Das Unentschieden insgesamt auch für Gastgeber Paderborn nicht unverdient. Union führte zwar früh durch Ingwertsen schon nach 7 Minuten, kontrollierte die Anfangsphase und hätte auch höher führen können. Paderborn kämpfte sich aber zurück, glich durch Pröger noch vor der Pause aus. In der zweiten Hälfte dann viele Zweikämpfe, viele gelbe Karten, spielerisch etwas bessere Berliner, aber es fielen keine Tore mehr. Bis zum Ende blieb es beim 1:1.
Wie politisch der Sport ist und welche Konsequenzen das hat unter anderem Mesut Özil erfahren, als er mit Türkeis Staatspräsident Erdogan auf einem Foto posierte vor der WM 2018. Jetzt hat sich Mesut Özil in den sozialen Medien politisch geäußert und sich für die uigurische Minderheit in China stark gemacht. Markus Pfalzgraf.
Muslimische Länder und ihre Medien würden sich zurückhalten, wenn es um die Uiguren geht, beklagt Özil. Der Tweet des Fußballers, zigtausendfach geteilt, zeigt im Hintergrund einen Halbmond und Stern auf hellblauem Grund. Die inoffizielle Flagge von Ost-Turkestan, wie die uigurische Unabhängigkeitsbewegung ihr Land nennt. In der chinesischen Provinz Xinjiang werden Uiguren systematisch benachteiligt und interniert. Özil schreibt auf Türkisch, Korane werden verbrannt, Moscheen geschlossen, Gelehrte getötet. Sein englischer Verein Arsenal distanzierte sich von den Äußerungen. Im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo schrieb der Londoner Club, das sei Özils persönliche Meinung. Als Fußballverein wolle man sich nicht in die Politik einmischen.
Hochpolitisch auch die Entscheidung Südkoreas, sich doch nicht gemeinsam mit Nordkorea um die Austragung der Frauenfußball-WM 2023 zu bewerben. Stefan Samse, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Seoul, sagte hier im Deutschlandfunk zur einstigen Euphorie über gemeinsame Sportprojekte.
Das war 2018 und vielleicht auch noch Anfang 2019 ja, auf südkoreanischer Seite ein großes Thema. Darüber haben auch die Verbände hier gesprochen. Thomas Bach, der IOC-Chef, ist nach den Olympischen Spielen ja nicht nur in Südkorea noch geblieben, sondern ist auch nach Nordkorea gereist und hat dort Gespräche geführt. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, dann muss man konstatieren, dass es ein Stück weit doch dem Realismus und vielleicht auch der aktuellen Situation gewichen ist. Es ist jedenfalls kein Thema mehr, was auch unter den Sportpolitikern hier in Südkorea in nennenswertem Umfang diskutiert werden würde. Das ist nicht mehr so.
Zum Wintersport. Die Snowboardfahrerinnen Ramona Hofmeister und Selina Jörg haben in Cortina d'Ampezzo einen deutschen Doppelsieg im Parallelriesenslalom gefeiert. Bei den Skirennläuferinnen hat Viktoria Rebensburg nach dem Sieg in Lake Louise vor einer Woche heute beim Super-G in St. Moritz einen weiteren Podestplatz verpasst. Beim Sieg der Italienerin Sofia Goggia wurde Rebensburg Zehnte.
Es war schon ein bisschen windig oben. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen war. Da oben war es schon ein bisschen gewackelt, das Tor, aber ich einfach versucht, mich nicht rausbringen zu lassen, meine Linie zu fahren. Ja, wo es nicht ganz so einfach war über die Wellen, weil es halt da ein bisschen drüber gepfiffen hat, der Wind.
Wind war auch das Thema beim Skispringen in Klingenthal. Hier erlebte die deutsche Mannschaft eine herbe Enttäuschung im Teamspringen. Thorsten vom Wege berichtet.
Ein starker Karl Geiger war zu wenig, um konkurrenzfähig zu sein im Teamwettbewerb der Skispringer in Klingenthal. Deutschlands Quartett enttäuschte, wurde am Ende abgeschlagen Sechster, weil weder Markus Eisenbichler noch Konstantin Schmid oder Richard Freitag speziell im ersten Durchgang mit den Besten mitsegeln konnten. Der Sieg im Mannschaftsspringen ging an Polen vor Österreich und Japan. So sorgte Katharina Althaus mit Platz 3 im Einzelwettbewerb der Frauen für das Top-Resultat aus deutscher Sicht. Für die Oberstdorferin der erste Podestplatz in dieser Saison. In einer Konkurrenz, in der die Frauen ob des stürmischen Windes viel Geduld brauchten und deshalb nach langem Warten auch nur ein Durchgang ermöglicht werden konnte, gewann die Österreicherin Chiara Hölzel vor Emma Klinitz aus Slowenien und der 23-jährigen Deutschen.
Große Enttäuschung auch im deutschen Biathlon-Team. Nachdem im Sprint der Frauen keine die Top 40 erreichte, setzte es heute den nächsten herben Dämpfer. André Siems.
Die Staffel der Frauen ist total im Neuschnee von Hochfilzen versunken. Platz 12 mit einem Rückstand von mehr als 3 Minuten. So schlecht war ein deutsches Quartett bei den Frauen noch nie. Vor allen Dingen Denis Herrmann erlebte hautnah, wie brutal Biathlon sein kann. Beim Liegenschießen kam sie mit einer sehr schnellen Zeit fehlerfrei durch. Stehend musste sie dann gleich 3-mal in die Strafrunde.
Stehend war ungefähr die schlechteste, die ich im Leben geschossen habe. Da könnte man meinen, ich habe gestern mit Biathlon angefangen. Das könnte wahrscheinlich meine Oma besser.
Den Sieg holte Norwegen. Die Siegerehrung beim Verfolgungsrennen der Männer fand ebenfalls ohne deutsche Beteiligung statt. In der Loipe war Johannes Kühn zwar der Schnellste, insgesamt kam er aber nur als 12. durch, weil er 2-mal in die Strafrunde musste. Der Beste war wieder mal Johannes Tenjesbø aus Norwegen.
Russische Siege beim Rodelweltcup im kanadischen Whistler, Roman Repilov und Tatjana Ivanova gewinnen. Felix Loch wurde ebenso Zweiter wie Anna Bärreiter. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Rodel-WM das nächste Sportgroßereignis ist, das nach der Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur, Russland für 4 Jahre auszuschließen und keine Großereignisse dort auszutragen, in Sotschi stattfinden wird. Der Exekutivdirektor des Weltrodelverbands Christoph Schweiger sagte hier im Deutschlandfunk, auf die Frage, ob also im Februar eine WM in Sotschi stattfindet, bei der die Zuschauer dann keine Unterschiede zu früheren Meisterschaften erkennen werden.
Den ersten Halbsatz, den bestätige ich, dass aus heutiger Sicht diese Weltmeisterschaften wie geplant stattfinden werden. In welcher Form und mit welchen, sage ich jetzt einmal, Einschränkungen auch immer, wird massiv davon abhängen, ob dieses Urteil der WADA bis zu diesem Zeitpunkt rechtskräftig ist oder nicht.
Welche Einschränkungen könnten Sie sich denn vorstellen?
Dann müssen wir schauen, was die WADA für Auflagen diesbezüglich macht. Ich sage zum Beispiel russische Flagge, russische Hymne. Das müssen wir abwarten.
Das vollständige Interview mit Christoph Schweiger gibt's online auf deutschlandfunk.de/sport. Das war Sport aktuell mit Matthias Friebe. Ihnen jetzt noch eine gute Nacht.